Ist es schwer oder ist es leicht, in das Reich Gottes zu kommen? Was würdet ihr sagen? Ist es leicht oder ist es schwer? Beides. Eine andere Frage. Stellt euch vor, ihr seid in der Stadt unterwegs und es kommt jemand auf euch zu und sagt, ah, ich kenne dich doch, ich glaube, du bist doch Christ. Ich habe gerade ganz wenig Zeit, aber kannst du mir sagen, was muss ich denn tun, um in den Himmel zu kommen? Was wäre eure Antwort? Okay, danke. Wisst ihr was? Ich würde wahrscheinlich ungefähr so etwas Ähnliches sagen wie ihr. Wenn ein Passant mich ansprechen würde und sagt, ich kenne dich doch, du bist doch Christ, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Ich würde wahrscheinlich ähnlich reagieren und antworten wie ihr. Heute möchte ich euch mitnehmen auf eine Reise und mit euch gerne einen Bibeltext studieren. Und dieser Bibeltext, der fordert mich sehr stark heraus. Und wenn man diesen Bibeltext genau anschaut, dann wird er wahrscheinlich auch euch herausfordern. Und dann möchte ich euch gerne mal mitnehmen auf die Reise. Das bedeutet, wenn ihr eine Bibel dabei habt oder wenn ihr ein Handy dabei habt mit einer Bibel-App oder so, es lohnt sich heute, diese Bibel wirklich mal aufzuschlagen, denn heute bleiben wir an diesem Text. Bevor ich aber diesen Text mal lese, in Markus Kapitel 10, Vers 17, da geht es dann los, möchte ich nochmal eine kurze Geschichte erzählen, was sich zugetragen hat, was ich erlebt habe vor einigen Jahren. Ich war Pastor in der Adventgemeinde in Augsburg. Augsburg, eine sehr schöne Stadt im schwäbischen Bayern. Ich habe dort die Predigt gehalten. Ich stand hier oben und als der Gottesdienst vorbei war, ging ich dann runter und dann kam plötzlich eine Person direkt auf mich zugeschossen. Ein älterer Herr, ich schätze ihn auf ungefähr 80 Jahre, kam auf mich zu und sagte, Herr Bönhardt, Sie sind doch der Pfarrer hier in dieser Kirche, richtig? Ich merkte schon, aufgrund seiner Wortwahl, bei uns in der Adventgemeinde, da siezen wir uns eigentlich nicht und wir sprechen auch nicht vom Pfarrer und auch nicht so sehr von Kirche, eher von Gemeinde. Ich merkte schon, er kommt eigentlich woanders her. Ich habe ihn vorher auch noch nie gesehen und auch danach habe ich ihn nie wieder gesehen. Und er sagte zu mir, können wir denn mal unter vier Augen sprechen? Die ersten Reihen, die sind oft frei, so wie jetzt gerade auch. Ich habe darauf hingezeigt und er meinte, nein, wir können uns nicht hier hinsetzen. Was ich Ihnen zu sagen habe, das darf niemand sonst hören. Wir müssen in einen Raum gehen, wo man die Tür zumachen kann. Das war ungewöhnlich. Aber kein Problem. Natürlich können wir gerne miteinander sprechen. Und dann sind wir in den Kindergottesdienstraum gegangen, haben dort die Tür zugemacht, haben zwei Stühle gegenübergestellt, haben uns hingesetzt und dann habe ich gesagt, ja, worum geht es Ihnen denn? Worüber möchten Sie denn mit mir sprechen? Und dann hat dieser Mann mir angefangen, seine Lebensgeschichte zu erzählen. In ungefähr 10 Minuten. Und vielleicht kennen wir das. Wenn jemand seine Lebensgeschichte erzählt, dann kann das manchmal sehr langweilig sein oder es kann sehr spannend und aufregend sein. Aber das, was ich da erlebt habe, das war unglaublich. Dieser Mann, der hat mir unheimlich viele Geschichten aus seinem Leben erzählt, wo er mir aufgelistet hat, die schlechten Dinge, die er an anderen Menschen getan hat. Und dieser Mann hat Dinge getan, das habe ich vorher noch nie gehört. Mir ist buchstäblich schlecht geworden. Also als würde ein Zug an mir vorbeifahren. Das war wirklich ganz, ganz heftig. Und die Dinge, die er mir erzählt hat, Dinge, die er an andere Menschen angetan hat, die waren so schlimm, das könnte ich hier in diesem Rahmen jetzt gar nicht erzählen. Da ist es gar nicht, hat hier keinen Platz in diesem Raum. Aber das war wirklich, wirklich heftig. Und dann war er fertig mit diesem Bericht, aber er fuhr fort und sagte, Herr Bönhardt, wissen Sie was? Was ich getan habe über die Jahre hinweg, das tut mir heute so weh und so leid. Und ich bin zu jeder einzelnen Person, die ich ausfindig machen konnte, die heute noch lebt, bin ich hingegangen und habe um Vergebung gebeten. Und ich kann euch sagen, das ist eine Wahnsinnsleistung, bei dem, was er vorher auf dem Kerbholz hatte, zu den Menschen hinzugehen, nach den Jahren und nach Jahrzehnten, um das alles zu erzählen und zu beichten. Ja, buchstäblich wollte er Beichte ablegen. Und dann hat er noch eins obendrauf gesetzt. Und er hat gesagt, und wissen Sie was? Ich habe von jedem Menschen die Vergebung zugesprochen bekommen. Ich habe das kaum glauben können. Ich kenne ja die Menschen und ich weiß, dass es Menschen gibt, die können gut und leicht vergeben, aber es gibt auch Menschen, die können das nicht. Und bei den Taten, die er getan hat, ist das auch menschlich, sage ich jetzt mal. Aber das hat er mir so erzählt und ich habe es ihm auch geglaubt. Doch dann kam er mit dieser einen Frage, diese Frage, weshalb er auch hier war und zu mir gekommen ist. Und diese eine Frage, mit der er zu diesen vielen Kirchen und Glaubensgemeinschaften und Denominationen gegangen ist und irgendwann auch bei uns in der Adventgemeinde gelandet ist und wahrscheinlich nach mir vielleicht auch noch weitergezogen ist. Und die Frage war, Herr Bönhard, all die Menschen, die haben mir jetzt vergeben. Aber was muss ich jetzt tun, damit Gott mir vergibt? Und ich wünschte, ich könnte euch dieses Bild, diesen Gesichtsausdruck von diesem Mann zeigen, als er diese Frage stellt. Und es war nicht einfach so eine leichtfertig gestellte Frage, so, ach Mensch, das würde mich jetzt mal interessieren, sondern das war eine tiefe Sehnsucht. Das hat ihn gebrannt und auch genagt. Ich habe gesehen, wie schwer es für ihn war, auf eine Antwort auf diese Frage zu suchen. Und ja, ich habe Theologie studiert, ich habe mich viel mit der Bibel auseinandergesetzt und ich gebe zu, ich habe erst mal einmal schlucken müssen, bevor ich bereit war, die Antwort zu sagen, die ich dann gesagt habe. Und die Antwort war im Wesentlichen die, dass ich gesagt habe, wer zu Jesus Christus kommt und um Vergebung bittet, dem wird vergeben. Und ich habe versucht, meine Bibeltexte aus dem Kopf rauszuziehen, habe versucht, alles die Bibel aufzuschlagen, ihm alles mitzugeben, was so geht. Und ich habe aber gemerkt, wie schwer es ihm fällt, daran festzuhalten oder daran für sich eine gültige oder wertvolle Antwort rauszuziehen. Ich habe gemerkt, dass das, was ich ihm gesagt habe, offenbar auch andere schon vor mir gesagt haben. Und so ist er dann irgendwie wieder aus diesem Gespräch rausgegangen und ich wusste nicht, ich weiß bis heute nicht, ob ich ihm wirklich helfen konnte. Ich kann mich noch an den letzten Satz erinnern, als ich zu ihm gesagt habe, wissen Sie was? Manchmal ist es leichter, dass Gott einem vergibt, als dass man sich selbst vergibt. Manchmal ist Gott großherziger und gnädiger, als wir selbst zu uns. Ja. Dieser Mann, dieser gebrochene Mann, der ist hinterher wieder weitergezogen, weggegangen. Und ich hatte so das Empfinden, er hätte sich eine andere Antwort gewünscht. Ich hatte das Empfinden, er hätte sich gewünscht, ich hätte ihm eine To-Do-Liste von 10 Punkten nennen können. Wenn du das alles getan hast, 1, 2, 3, 4 bis 10, wenn du das alles gemacht hast, dann vergibt dir Gott. Warum auch immer, ist das manchmal für uns leichter. Vielleicht deswegen, weil wir glauben, Mensch, dann habe ich auch etwas getan, und dann habe ich das Ergebnis ja auch verdient. Ich habe in meinem Glaubensleben als Pastor mit vielen Menschen seelsorgerlich und diakonisch gesprochen. Und wisst ihr was? Da waren viele Menschen dabei, die sind keine Pastoren, haben die Theologie studiert, aber das sind für mich Glaubensvorbilder. Aber bei denen waren auch Menschen da, die auch, und das ist auch menschlich, die zu mir gesagt haben, so unter 4 Augen, Martin, weißt du was? Manchmal stelle ich mir schon die Frage, ob Jesus mich wirklich auch mich so lieb hat. Weil was habe ich schon? Was kann ich schon? Was habe ich schon zu bieten und zu leisten? Und nicht wenige von diesen Menschen, wo ich sage, Mensch, da könnte man sich so viele Scheiben abschneiden von diesen Menschen, die haben in ihrem Herzen doch auch manchmal Zweifel. Stellt euch vor, Jesus Christus würde heute wiederkommen. Glaubst du, dass du dabei wärst im Himmel? Glaubst du, dass Jesus dich mitnehmen würde? Ich möchte gerne mit euch diesen Bibeltext lesen. Und ich glaube, es ist wichtig, tief in die Bibel manchmal reinzuschauen. Und ich fordere euch heute ein bisschen heraus. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das ein bisschen. Aber ich liebe die Bibel und ich liebe es, da tief reinzublicken. Und manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich über Bibeltexte stolpere. Ich merke, oh, Moment, irgendwie steht es jetzt da wirklich? Und manchmal braucht es einen zweiten Moment, bis ich ihn wirklich verstehe. Und da gibt es einen Bibeltext, den habe ich als Jugendlicher und als junger Mann nicht wirklich gemocht. Und heute weiß ich ihn sehr, sehr, sehr zu schätzen. Und das ist die Geschichte, die nennt sich die Geschichte vom reichen Jüngling. Oder die Geschichte vom reichen Kaufmann. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte, die Jesus Christus erzählt hat, ob ihr diese Geschichte kennt. Eine Begebenheit in Markus Kapitel 10. Und ich möchte euch gerne mal mitnehmen in diese Geschichte. Und ich lese hier aus der Elberfelder Übersetzung. Die Elberfelder Übersetzung ist eine Übersetzung, die ist ein bisschen hart, ein bisschen holprig manchmal. Man sollte diese Übersetzung nicht lesen, wenn man abends kurz vorm Einschlafen nochmal einen guten, schönen Bibeltext lesen möchte, der einem gut tut. Dafür ist sie manchmal zu hart, aber was die Elberfelder gut kann, ist, sie ist sehr nah am Grundtext und hilft sehr beim Studium und beim tiefen Verständnis der Bibel. Und deswegen habe ich euch die Elberfelder heute mitgebracht. Und da lese ich aus Markus Kapitel 10 und ich fange an in Vers 17. Und erlaubt mir noch eine kurze Vorbemerkung. Es gibt hier drei Stellen, die mich irritieren, die mich stolpern lassen. Und da möchte ich euch mal mitnehmen. Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herbei, das ist dieser reiche Jüngling, dieser Kaufmann, er lief herbei, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, und jetzt kommt diese eine Frage, guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Was muss ich tun, damit ich in den Himmel komme? So eine ähnliche Frage wie die von diesem 80-jährigen Mann, der in Augsburg auf mich zukam. Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer Gott. Stopp. Die erste Irritation. Jetzt, was steht da nochmal? Jetzt müssen wir nochmal lesen. Hat Jesus wirklich das gesagt? Er sagt, auf die Frage, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Was nennst du mich gut? Ist Jesus denn nicht gut? Will Jesus damit sagen, hey, warum sagst du, ich bin gut? Ich bin noch gar nicht gut. Und dann sagt Jesus ja noch, niemand ist gut als nur einer, Gott. Heißt das, dass Jesus jetzt vielleicht kein Gott ist? Ich muss euch sagen, dass ich bis vor kurzem schon immer geglaubt habe, dass Jesus Christus Gott ist, und ich glaube es auch immer noch. Aber wenn ich diesen Text so lese, dann irritiert er mich erstmal. Ja? Und manchmal ist es gut, genau an solchen Irritationen mal hängen und stehen zu bleiben. Aber wir lesen erstmal weiter und kommen darauf zurück. Jesus kommt nun zur ersten richtigen Antwort auf die Frage, was soll ich tun? Und Jesus sagt, die Gebote kennst du. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst nichts vorenthalten, ehre deinen Vater und deine Mutter. Stopp. Vielleicht lasst ihr euch gerade auch vom Text irritieren. Ich habe vorhin gefragt, stellt euch vor, es kommt jemand auf euch zu und er stellt euch die Frage, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Und ihr habt eine ganz andere Antwort gegeben. Ja? Aber Jesus sagt hier, halte die 10 Gebote. Wisst ihr, ich habe inzwischen mehrmals die Bibel durchgelesen und nach meinem Verständnis komme ich eigentlich zu einer anderen Antwort. Ich habe an 3 verschiedenen Hochschulen Theologie studiert, in Österreich, in Deutschland und auch in England. Und ich hatte mehr als ein Dutzend Theologie-Dozenten und Lehrer. Und keiner von denen, kein einziger hat zu mir gesagt, Martin, wenn du in den Himmel kommen willst, dann musst du einfach die 10 Gebote halten und that's it, das ist es. Und wenn wir uns heute einen Gesprächskreis machen würden, wir würden uns alle in den Kreis setzen und so ein bisschen diskutieren und einer würde sagen, ja, wenn man in den Himmel kommen will, dann muss man halt einfach die 10 Gebote halten und dann kommt man da schon rein, dann würde ich sagen, halt, stopp, Veto. Ich glaube, das ist nicht korrekt. Ich habe da ein anderes Verständnis. Wisst ihr, das Problem hier jetzt allerdings ist, dass es Jesus ist, der genau das gesagt hat. Halte einfach mal die 10 Gebote. Eine weitere große Irritation in diesem Bibeltext. Ich lese weiter, Vers 20. Er aber sagte zu ihm: Lehrer, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Wie kann der das sagen? Darf ich euch mal fragen? Wer von euch hat von seiner Jugend an, und ich definiere jetzt mal Jugend, von dem Moment, wo man ungefähr abschätzen kann, was gut und richtig ist, was Sünde ist, was die 10 Gebote bedeutet, ja, von diesem Moment an, wer hat es von euch geschafft, von diesem Moment an die 10 Gebote alle und immer richtig zu halten? Wer außer ich hat es hier noch geschafft in diesem Raum? Wisst ihr, ich glaube, dass wir uns hier nicht melden sollten. Dieser reiche Jüngling, ich möchte mal die Lanze brechen für diesen Mann. Ja. Wisst ihr, es gibt ja viele Dialoge und viele Gespräche zwischen Jesus und anderen Menschen. Ja. Und oftmals waren es Menschen, die wollten Jesus eine Falle stellen. Die haben einfach irgendwie etwas Provokantes gefragt und Jesus hat sich immer extrem messerscharf und mit einer unfassbar guten Rhetorik da mal auch rausgewunden aus solchen Diskussionen. Aber dieser reiche Jüngling erscheint mir jemand zu sein, der wirklich aufrichtig auf der Suche war nach einer Antwort. Das glaube ich schon deshalb, weil es heißt ja gleich einen Vers später, das nehme ich jetzt vorweg, ich spoiler mal, er sagt, da heißt es, Jesus blickte ihn an und gewann ihn lieb. Ich glaube, dieser reiche Jüngling, der war wirklich ernsthaft auf der Suche nach einer Antwort. Und ich glaube, dass er wahrscheinlich auch jemand war, der als jüdisch frommer Mensch auch wirklich sehr, sehr viel Gutes geleistet hat. So im Schnitt war er wahrscheinlich einer der treuesten Gottesnachfolger. Und wahrscheinlich hat er aufgrund dessen auch dann so die Hand gehoben und gesagt, ja, habe ich schon so gemacht. Aber wenn ich es mal so richtig vollends mir durchdenke, so zu 100%, da sage ich mir, nein, eigentlich kann das doch keiner sagen. Eigentlich kann doch keiner von uns so etwas behaupten. Eigentlich hätte die Antwort dieses reichen Jünglings sein müssen, boah, das ist doch unmöglich, wie soll ich denn das schaffen? Aber seine Antwort ist anders. Seine Antwort lautet, das habe ich doch von meiner Jugend an alles so gemacht. Wisst ihr, ich bis vor kurzem möchte euch mal sagen, wie ich vor kurzem diesen Bibeltext gedeutet habe. Bis vor kurzem habe ich geglaubt, dass dieser Text mir Folgendes sagen möchte. Ich habe geglaubt, der Text möchte mir sagen, Martin, es ist halt schon wichtig, dass du auf die 10 Gebote achtest und daran festhältst. Und das glaube ich heute nicht mehr. Also versteht mich nicht falsch. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, auf die 10 Gebote zu achten. Die Gebote, Paulus sagt, die Gebote sind heilig, sie sind gerecht und sie sind gut. Heilig, gerecht und gut. Das sind Attribute Gottes. Gott, unser Vater im Himmel, Gott ist heilig. Gott ist der, der gerecht ist und Gott ist der, der gut ist. Nur er alleine. Und da sagt Paulus zu dem Gesetz. Jesus in der Bergpredigt, er sagt, kein Strichlein, kein Jota darf man von dem Gesetz wegnehmen. Kein bisschen. Und unterstreicht die Bedeutung und die Wirklichkeit und die Wichtigkeit der 10 Gebote. Und trotzdem glaube ich, ist das eben nicht und gerade nicht die Kernaussage hier in diesem Textabschnitt. Nun, dieser reiche Jüngling behauptet nun von sich, das habe ich doch alles gemacht. Und dann geht Jesus plötzlich weiter und sagt, naja, wenn du glaubst, es schon gemacht zu haben, ja, dann sagt er, wie viel fehlt dir noch? Eins. Das heißt ja, eins fehlt dir noch. Geh hin. Verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Das heißt, Jesus sagt jetzt, also eine Sache fehlt dir noch, wenn du die geschafft hast, dann bist du im Himmel. Und das ist, verkaufe alles, was du hast. Wisst ihr was? Diese Verkündigung, diese Predigt, die ich euch hier halte, die habe ich schon ein paar Mal gehalten. Und die habe ich auch in Serbien gehalten. Meine Frau, die mit meinen Kindern jetzt gerade im Raum Darmstadt ist, ja, ich bin alleine hierher gekommen, wie ihr offensichtlich seht, aber genau, meine Frau, die kommt aus Serbien, und da bin ich dort mit meiner Familie hingefahren und habe ich dort in einem Gottesdienst diese Predigt gehalten. Und an dieser Stelle habe ich die Leute gefragt: glaubt ihr denn, dass ihr reich seid? Serbien? Weiß ich, ob ihr da schon mal wart, aber die haben nicht viel Geld. Die haben nicht viel Geld. Aber trotzdem nochmal deutlich mehr als viele andere Menschen auf dieser Welt. Aber jetzt springe ich jetzt hierher und jetzt frage ich euch: glaubt ihr, dass ihr reich seid? Sind wir reich? Ja? Aber wenn ich jetzt meinen Nachbar sehe, wie er die Hofeinfahrt reinfährt mit seinem Porsche Cayenne. Ja, na schon, aber trotzdem, der ist doch reich mit seinem Porsche. Der hat doch das Auto. Ja, aber finanziell, geldmäßig ist dieser reich. Und dann könnte ich jetzt hergehen und sagen, da bin ich ja noch bettelarm. Aber ganz ehrlich, wenn wir uns mal vergleichen mit der Weltbevölkerung und entdecken, dass wir zu den, wie viel Prozent der Reichsten dieser Welt gehören, da kommen wir eigentlich zu dem Schluss, dass wir eigentlich reich sind, oder? Und ihr habt es gesagt, wir sind reich. Aber was bedeutet das als Antwort? Wenn Jesus nun sagt, wenn du in den Himmel kommen willst, dann musst du die 10 Gebote halten. Okay, wir alle haben schon mal gesagt, das haben wir schon gar nicht geschafft. Aber selbst wenn wir es geschafft hätten, dann sagt Jesus, ja und? Du musst auch noch alles verkaufen. Verkauf nämlich alles, was du hast. So steht es doch hier, oder? Wisst ihr, das irritiert mich ein bisschen, weil ich mir jetzt schon die Frage stelle, müsste ich das jetzt dann machen? Müsste ich jetzt wirklich alles verkaufen? Ich meine, wir haben gerade 2 Autos, meine Frau hat eins und ich. Brauchen wir auch. Ja? Aber wir könnten irgendwie trotzdem auch nur mit einem oder wir könnten mit dem Fahrrad fahren. Dann kann ich halt nicht mehr hierher kommen. Und ich habe auf dem Bankkonto ein bisschen was Erspartes. Müsste ich das jetzt hergeben, um erlöst zu sein? Versteht ihr? Mich irritiert dieser Text. Mich irritiert dieser Text auch deshalb, weil im Alten Testament Reichtum oft auch ein Ausdruck des Segens war. Ja? Denken wir an Abraham, denken wir an die Könige damals, ne? So David, Salomo und so weiter. Aber denken wir auch an Hiob. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von Hiob kennt, der am Anfang dieser Geschichte, könnt ihr mal nachlesen, spannend, ganz am Anfang mal lesen, wie viel er besaß, ganz am Anfang in den ersten Kapiteln und dann ganz am Ende hat er eine ganz schwierige Leidenszeit, er hat alles verloren, aber dann hat ihn Gott wieder gesegnet und am Ende hat er das Doppelte, hat er mehr als am Anfang, ein Ausdruck des Segens. Und jetzt aber sagt Jesus, du musst alles verkaufen. Und ich sage jetzt schon mal, was danach kommt in dieser Geschichte. Dann sagt nämlich Jesus folgenden Satz. Vielleicht kennt ihr das. Er sagt: Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als ein Reicher in den Himmel. Gibt es in Bingen oder hier in der Umgebung einen Zoo? Okay, anders gefragt. Wer von euch hat schon mal ein Kamel gesehen? Ja? Also Kamel haben viele von euch gesehen. Wie oft habt ihr es gesehen, dass es ein Kamel durch ein Nadelöhr geschafft hat? Ja? Es gibt diese Auslegung. Ich sage gerne was zu dieser Auslegung. Ja, ist interessant. Und zwar, es gibt diese Auslegung, dass es in Jerusalem ein Tor gegeben hat. Ein Stadttor, ein Tor, und zwar ein sehr kleines, enges. Ja. Und die Kamele, die haben da fast nicht durchgepasst, vielleicht nur so die kleineren und so. Und dann mussten sie sich durchzwängen, aber irgendwie haben sie es geschafft und sind da durchgerutscht. Ich muss gestehen, ich glaube, dass dieses Tor, das es gegeben haben soll, ja, und es ist ja auch ein Versuch der Auslegung, ja, dass es der Versuch ist, diesen Text irgendwie gerade zu ziehen. Irgendwie noch erklärbar zu machen. Aber nach meiner Überzeugung will der Text genau das aussagen. Ein Kamel schafft es nicht durch ein Nadelöhr. Es geht einfach nicht. Und die harte, ganz schwere Konsequenz ist, wenn es trotzdem eher noch ein Kamel durch ein Nadelöhr schafft, wie soll es dann überhaupt ein Reicher in den Himmel schaffen? Und jetzt haben wir alle gesagt, wir gehören eher zu den Reichen. Vielleicht müssen wir das doch nochmal umdenken. Ja? Aber ihr versteht vielleicht, warum mich diese Texte irritieren. Ja? Okay. Ich habe mal eine hypothetische Frage. Stellt euch mal vor, die Geschichte, also ich sage kurz, wie die Geschichte weitergeht, für alle, die diese Geschichte nicht kennen. Der reiche Jüngling, der hört das und dann geht er traurig weg, weil er ist nicht bereit, all das herzugeben, was er hat. Ja? Und dann endet diese Story, diese Geschichte jetzt nicht sehr positiv. Ja? Aber jetzt stellt euch mal vor, die Geschichte wäre anders ausgegangen oder weitergegangen. Stellt euch vor, dieser reiche Jüngling, der hätte in seinen Mantel gegriffen, hätte den Schlüssel von seinem Kaufmannswagen rausgeholt und hätte sie dem Petrus gegeben oder dem Judas, ihr wisst, der Judas, der hat es ganz gern mit dem Geld, ja? Hätte den einfach weggegeben und gesagt, so, jetzt habe ich eigentlich nichts mehr, ich habe gerade die Klamotten am Körper, am Leib, sonst habe ich nichts mehr. Was glaubt ihr, wäre dann passiert? Glaubt ihr, dass Jesus gesagt hätte, hervorragend, herzlichen Glückwunsch, warte, ich habe hier den Gutschein für dich, fürs ewige Leben hier, du hast es geschafft, das war hart, das war schwer, es war ein großes Opfer, aber du hast es bekommen, du hast es dir verdient, das ewige Leben. Oder wäre Jesus vielleicht mit dem Nächsten um die Ecke gekommen, um ihm zu sagen, was er sonst noch tun muss, um sich das ewige Leben zu verdienen? Nun, wir kennen die Antwort jetzt nicht wirklich, denn die Geschichte geht ja nur in die eine Richtung weiter. Aber ich habe einen Bibeltext, der mir andeutet, wie die Geschichte weitergegangen wäre in diesem Fall. Und das, da lese ich eben mal aus 1. Korinther 13, ein sehr bekannter Bibelvers, das Hohelied der Liebe, Vers 3. 1. Korinther 13 ist übrigens ein guter Text, den kann man sich mal merken, das sollte man unbedingt mal lesen. Aber da lese ich jetzt nur einen Vers raus, nämlich Vers 3, da heißt es, und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile, ja sogar wenn ich meinen Leib hingebe, darum geht es in dieser ersten Geschichte gar nicht, aber selbst wenn ich auch das tun würde, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Wie viel? Nichts. Nichts. Es nützt mir nichts. Ihr Lieben, nach meiner Auffassung gibt es zwei Heilsmöglichkeiten. Es gibt zwei Wege zum Heil und damit meine ich zum ewigen Leben. Der eine Weg, das ist das, was ihr vorhin auf meine erste Frage vorhin gesagt habt, ja, wie komme ich in den Himmel? Der erste Weg ist, das Geschenk Jesu Christi, das Kreuz, das, was er für mich gemacht hat, der Stellvertreter-Tod, dass ich das annehme als Geschenk. Ich habe es nicht verdient, aber Jesus hat es für mich gemacht. Und ich habe überhaupt nichts beizuleisten, beizusteuern. Es ist ein Geschenk Gottes und das nehme ich an. Und weil Gott bereit war, das für mich zu tun, bekomme ich das Geschenk des ewigen Lebens und der Erlösung. Das ist der Heilsweg Nummer 1. Der Heilsweg Nummer 2 ist, dass ich sage, ja, das ist schon gut und richtig und toll, aber ich möchte auch selber gerne mitarbeiten. Ich möchte selber auch etwas Gutes tun. Ich möchte helfen und ich möchte selber etwas beisteuern zu der Erlösung. Durch ein aufrichtiges Leben, durch gute Taten, vielleicht durch das Geben von Geld oder sonstigen Dingen. Und das nennt man dann ganz schnell in der Theologie Werksgerechtigkeit. Das bedeutet Erlösung durch das, was ich tue, das, was ich kann, das, was ich mache. Es gibt diese zwei Wege des Heils. Das Problem ist nur, dass nur eines dieser Wege zum Ziel führt und der andere Weg eine Sackgasse ist. Und dieser reiche Jüngling, und das ist jetzt wichtig für das Verständnis dieses Bibeltextes, dieser reiche Jüngling ist genau auf dieser Sackgasse unterwegs. Und das wird deutlich, wenn man diesen allerersten Vers, und deswegen bin ich jetzt ganz gerne mal hier bei der Elberfelder, nochmal so richtig anschaut. Da heißt es hier nämlich, und ich wiederhole das nochmal, er sagt, erinnert ihr euch, er geht zu Jesus hin und sagt, er kniet sogar vor ihm auf die Knie und sagt, guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Wisst ihr, Jesus ist ein messerscharfer Rhetoriker, Theologe. Er ist klug und er weiß ganz genau, was der Mensch denkt, wo er herkommt, welche Beweggründe er hat. Jesus kennt die Menschen. Und er versteht ihn sofort, was er meint. Ich formuliere es mal mit meinen eigenen Worten. Dieser reiche Jüngling, dieser Kaufmann, der geht zu Jesus und sagt, da steht übrigens, guter Lehrer, das heißt auf Griechisch Agathos, Agathe, vielleicht kennt ihr den Namen Agathe, es kommt, das heißt gut, guter Lehrer, also das Gute, das Gutes tun, ja. Und ein Lehrer, Didaskalos, das heißt, er geht zu diesem Lehrer, er will dahin, er hat eine Frage, er sucht nach Antworten, er ringt und er sagt, guter Lehrer, du, der du Gutes tust, was soll ich Gutes tun, damit ich ewiges Leben habe? Da kommt er her. Das ist seine Gedankenwelt. Und deswegen sagt Jesus zu ihm, hey, was nennst du mich eigentlich gut? Keiner ist gut als nur einer Gott. Und Jesus will damit sagen, hey, wenn du gut sein willst und aufgrund deines Gutseins ewiges Leben dir verdienen willst, das geht doch gar nicht, denn nur Gott alleine ist gut. Ich bin mal wieder bei Paulus. Paulus sagt, diese Verse, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Und Paulus sagt, da ist keiner, der gut ist, auch nicht einer. Das ist tiefe Theologie, das ist wirklich für Fortgeschrittene und da muss man sich echt anschnallen. Wisst ihr, ich mag eigentlich nicht dieses negative Menschenbild, ja? Da bin ich kein Freund davon. Und Paulus drückt es jetzt so aus, ich bin hier reingekommen und ich fühle mich so gesegnet in eurer Mitte. Ich meine das wirklich so. Das ist so ein toller Moment, ich habe diesen Worship, die Andacht, die Musik mit euch genossen. So viel Freundlichkeit und Liebe spiegelt ihr wider. Also so viel Gutes habe ich von euch schon geschenkt bekommen. Aber Paulus meint natürlich etwas anderes. Er meint das Gute, das Gutsein an sich, ja, das liegt in Gott, aber nicht mehr Menschen, durch den Sündenfall, durch die Sünde. Und David drückt es noch brutaler aus. Er sagt, schon im Mutterleib trägt man die Sünde in sich. Das heißt, ich komme mit einem Minus als Vorzeichen auf die Welt. Und das klingt jetzt sehr düster und sehr negativ. Ich wiederhole mich, ja. Ich will kein negatives Menschenbild erzeugen. Aber wisst ihr, dieser Gedanke, der hat auch etwas Positives. Weil, wenn ich schon mit der Sünde so auf die Welt komme, ja, dann brauche ich es erst gar nicht versuchen, sündlos zu sein. Denn das ist vorbei. Ich bin von meinem ersten Atemzug an auf Jesus Christus angewiesen. Und das Schöne ist, dass Jesus mir dieses Geschenk machen möchte. Ja. Nun, und da kommt aber dieser reiche Jüngling, der kommt woanders her. Ich war mal in einer Vorlesung in England und da kam ein jüdischer Rabbiner her und er hat eine Vorlesung gegeben. Und dieser jüdische Rabbiner, der hat mir erklärt, oder hat uns erklärt, so seine Theologie, wo er herkommt. Und er meinte, im Wesentlichen ist es gar nicht so wichtig, welche Beziehung wir haben zu Gott, zu unserem Schöpfer, zu unserem himmlischen Vater, sondern wichtig ist, wie wir unser Leben gestalten, dass wir gute Werke tun. Und wisst ihr, genau umgekehrt denke ich, ja, es ist schon wichtig, es ist wirklich wichtig, dass wir gute Dinge in unserem Leben tun. Das sind wir den Mitmenschen schuldig. Beziehung zu Gott und Beziehung zu den anderen Menschen. Aber ganz am Ende geht es eben um Beziehung, ums Miteinander. Stimmt ihr da mit mir überein? Es geht um Beziehung, es geht um mir, die Beziehung zwischen mir und Gott. Und dafür sind die 10 Gebote halt eine tolle Grundlage, aber nicht mehr. Nun, dieser reiche Jüngling, der kommt genau von dieser Denke, von dieser Lebenswelt. Und er sagt sich, was muss ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Und er denkt hier an den Katalog, an den Pharisäerkatalog, an diese ganze Liste von Dingen, die man tun muss. Und dann geht Jesus auf seine Rhetorik, auf seine Art und Weise immer mit seine Gedankenwelt weiter. Da sagt er, wenn du glaubst, dass du alles tun musst, um in den Himmel zu kommen, dann fang mal an mit den 10 Geboten. Und er hätte längst sagen müssen, okay, das schaffe ich nicht. Aber er sagt, okay, das habe ich doch gemacht. Dann geht Jesus weiter und sagt, naja, wenn du glaubst, es geschafft zu haben, dann verkauf alles, was du hast. Und ich bin überzeugt, wenn er auch das gemacht hätte, wenn er alles hergegeben hätte, dann hätte Jesus das Nächste gemacht, denn dieser Weg, der führt zum Scheitern. Dieser Weg führt zu einer Sackgasse. Und ich habe es diesem Mann, diesem 80-jährigen Mann, nicht auf diese Weise gesagt. Ich habe diesen Bibeltext damals nicht im Sinn gehabt. Aber das hätte ich ihm so gerne mitgegeben. Und ich kann mich nicht an jedes Wort erinnern, aber das wäre meine Botschaft für ihn. Wenn du versuchst, wenn sie versuchen, durch ihre Taten alles Mögliche gut zu machen, dann befinden sie sich auf einer Sackgasse. Sackgasse. Die Geschichte, und wir kommen zum Ende dieser Bibelgeschichte, geht so weiter, dass dann Jesus sagt, vielleicht vorher noch, übrigens, das ist mal auch spannend, diese Diskussion, ist ja eine Diskussion zwischen Jesus und diesem reichen Jüngling. Aber es gibt auch Beobachter. Es gab ja auch die Jünger außenrum. Ja? Und das geht's weiter. Jetzt diskutiert nämlich Jesus mit den Jüngern. Und ich glaube, diese Botschaft ist gerade und vor allem auch für die Jünger gedacht. Und ich schließe uns mal hier mit ein. Ich glaube, das, was Jesus hier sagen will, ist nicht nur eine Botschaft für diesen reichen Jüngling gewesen, sondern das ist eine Botschaft für uns alle. Für die, die wir erst seit kurzem hier in diese Gemeinde gehen, die wir vielleicht erst seit kurzem Jesus kennenlernen, aber auch für die, die das schon seit Jahren und Jahrzehnten tun und machen. Ja? Da heißt es, die Jünger, und das sind ja so die fortgeschrittenen Gläubigen, da heißt es, die Jünger erschraken über seine Worte. Wenn es heißt erschraken, dann sind die aufgeschrocken. Und sagen, was hast du da gesagt, Jesus? Und dann sagt Jesus diesen einen Satz, Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen? Ist es schwer, in das Reich Gottes? Ich dachte immer, es ist leicht. Ich dachte, Jesus macht es uns leicht. Und dann sagt er, es ist leichter, dass ein Kamel durch das Öhr der Nadel geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Ah, gleich so schwer? Und dann heißt es, nicht nur, dass die Jünger erschraken, sondern dann heißt es, Vers 26, sie aber gerieten ganz außer sich. Die waren fertig. Die Jünger waren platt, die haben die Welt nicht mehr verstanden. Die haben gesagt, was ist denn hier los? Und dann kommt dieser Vers, der die eigentliche Antwort ist auf die Frage. Das, was jetzt kommt in der Bibel, ist das, was Jesus eigentlich uns Menschen in dieser Geschichte zu sagen hat. Bevor ich den sage, erkläre ich nochmal ganz kurz was. Wisst ihr, wer von euch kennt eine Ziehharmonika? Kennt ihr eine Ziehharmonika? Das Instrument, ja, genau. Also es ist ein Instrument, das zieht man auf und drückt wieder zusammen. Und durch dieses Zug und durch den Druck und die Luft, die da erzeugt wird, im Zusammenspiel mit den Tasten, die man drückt, erzeugt man Töne. Ja. Wenn wir die Bibel lesen, vielleicht habt ihr es auch schon mal gedacht, so, da kommen so ganz tolle Geschichten und die sind nur in wenigen Sätzen beschrieben. Dann denkt man sich manchmal, ach, wie schön wäre es, wenn der Autor damals noch mehr geschrieben hätte. Es wäre doch so spannend, warum hat er nicht noch mal ein paar Sätze mehr geschrieben zu dieser Geschichte? Ja, das ist manchmal zu kurz. Deswegen freue ich mich, wenn Jesus wiederkommt, weil er mir dann die ganzen Geschichten in allen Details noch mal erzählen kann. Aber manchmal, da macht der Autor einer Geschichte die Ziehharmonika auf. Und dann kriegen wir einen tieferen Einblick. Und so auch in dieser Geschichte. Da gibt es diese Frage und der Autor, der erzählt uns nicht einfach nur die eine Antwort, diesen einen Satz, sondern er lässt uns einblicken in diese Welt, in diese Gedankenwelt dieses reichen Jünglings, in die rhetorischen Künste, in das unfassbare Talent von Jesus Christus, das so dargestellt wird. Aber ich möchte jetzt einmal diese Ziehharmonika zumachen und mal den Anfang und das Ende lesen. Denn auf die Frage, die da steht in Vers 16, guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe, ist die Antwort hier in Vers 27, bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Ihr Lieben, wir leben in so einer Leistungsgesellschaft, in so einem Leistungsdruck. Jeder, der in der Schule ist, jeder, der studiert hat, jeder, der in der Arbeit arbeitet, der kennt doch das. In der Gesellschaft versuchen wir dazustehen. Unsere jungen Leute, unsere Teenager, unsere Jugendlichen, die haben es so schwer. Du musst dir genau überlegen, was du anziehst. Du musst dir überlegen, welche Musik du hörst. Du musst dir überlegen, wie du dich präsentierst, wie du dastehst, wie gut du im Fußballtor bist. Wir haben vorhin eine Geschichte darüber gehört. Ja, und man will ja auch dastehen, ja, aber wenn du dann mal Pech hast und wenn du mal nicht so gut bist, dann stehst du nicht gut da in den Augen anderer. Und es kann ganz schön Druck erzeugen. Ja. Aber Jesus ist anders. Jesus sagt nicht, ja, beweis dich erstmal. Ja, wenn du das alles einigermaßen kannst, dann nehme ich dich an. Nein, Jesus nimmt jeden Menschen an. Von der ersten Sekunde an. Petrus nicht, nachdem er 3,5 Jahre mit ihm unterwegs war, sondern vom ersten Moment an, als er die Fischernetze geflickt hat. Und für mich bedeutet das, dass es wichtig ist, zu Jesus Christus ans Kreuz zu kommen und ihm Danke zu sagen für das, was er für mich getan hat. Es bedeutet nicht, für mich hinzugehen und zu sagen, Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist, aber nicht für mich. Ich suche meinen anderen Weg. Ich will das selber hinkriegen. Danke, Jesus, das machst du für die anderen, aber nicht für mich. Das ist doch anmaßend. Jesus hat es doch für mich gemacht. Also können wir hingehen zu Jesus Christus und sagen, Jesus, ich habe es eigentlich nicht verdient. Und ich habe auch nichts vorzuweisen. Meine Hand ist leer. Aber ich danke dir, dass du mir das schenkst. 1. Johannes 5, gibt es einen Bibeltext. Ich habe damals im Theologiestudium über 400 Bibeltexte auswendig gelernt. Das war für mich so ein Sport. Ja. Mittlerweile habe ich so viele vergessen, weil ich so ein schlechtes Gedächtnis habe. Super traurig. Aber ein paar Bibeltexte sind natürlich hängen geblieben. Aber einer, der ist mir auch ganz besonders hängen geblieben. Der ist mir sehr wichtig geworden. Den möchte ich euch noch teilen. So heißt es in 1. Johannes Kapitel 5. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Aber wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und dann schreibt Johannes weiter, dies habe ich euch geschrieben, nicht, damit ihr ahnt, damit ihr hoffen könnt, damit ihr glauben könnt, dass ihr eine gewisse Chance habt, sondern er hat geschrieben, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Dass ihr wisst. Ich habe die Predigt heute Vormittag schon mal gehalten. Und davor war einer, der gesagt hat, na, ich weiß nicht, manchmal stelle ich mir schon die Frage, bin ich dabei? Wenn Jesus wiederkommt, wird er mich mitnehmen? Ja. Jeder, der hier ist, weil er Jesus Christus nachfolgen will, weil er Jesus im Herzen hat. Und auch wenn dieses Jesus im Herzen gerade anfängt, weil er Fragen hat, weil er interessiert ist, weil er es wissen will, jeder dieser Menschen, der wird dabei sein. Und jeder, der hier ist, der darf das nicht nur ahnen und hoffen und glauben, er darf es wissen. Es gibt eine nette Story und damit ende ich jetzt diese Verkündigung. Und zwar, es gibt einen alten Kinofilm. Und zwar, hat jemand von euch den Film Ben-Hur gesehen? Ja? Ben-Hur ist ein ganz alter Film, geht über 3 Stunden. Ich kenne den auch noch, ja, von meiner Kindheit. Haben wir den gesehen. Und Ben-Hur, das ist ein Film, der spielt im alten Rom. Und da gibt es so eine Szene ganz fulminant, und zwar ein Wagenrennen. Ja, so ein Wagen mit Pferden vorne dran in dem Kolosseum und die kämpfen gegeneinander und das ist ganz aufwendig gedreht worden. Ja. Und da geht es dann um den Sieg, um den Wettkampf in dieser Szene. Als der Regisseur dieses Films diese Szene drehen wollte, da ist er zu dem Hauptdarsteller gekommen, zu Charlton Heston, und sagte zu ihm, Heston, ich möchte gerne, dass du selber diese Szene drehst. Kein Double, kein Stuntman, kein anderer Schauspieler, der für dich das macht, sondern du selber. Das sollte eine ganz besonders gute Szene werden, wo man mit Nahaufnahmen auch den Schauspieler sehen kann. Und Heston, der hat es noch nie gemacht und er kannte sich, war nicht super sportlich. Und dann wurde er gefragt, ob er sich das vorstellen könnte, das zu machen. Und er sagte, na, ganz ehrlich, ich habe das noch nie gemacht, ne? Also ich müsste schon mal probieren und trainieren und dann kann ich vielleicht was dazu sagen. Gesagt, getan. Er hat dann einige Wochen trainiert und geübt und geprobt. Und dann nach einigen Wochen kam er zurück zum Regisseur. Und dann sagte er, also wissen Sie was, ich kann es jetzt einigermaßen. So ein Vierspänner, so ein Wagen zu führen, das ist schon echt schwer. Ich kann es jetzt einigermaßen. Aber ganz ehrlich, ein Wagenrennen gewinnen, das kann ich nicht. Ein Wagenrennen gewinnen kann ich nicht. Und darauf sind die Worte des Regisseurs überliefert, der gesagt haben soll, Heston, sieh du nur zu, dass du auf dem Bock bleibst und ich sorge dafür, dass du gewinnst. Denn so steht es im Drehbuch. Und das ist so ein Satz, den Jesus gefühlt uns jeden Tag zuspricht und zusagt. Meine Kinder, meine Freunde, meine Menschen, seht nur zu, dass ihr auf dem Bock bleibt. Schaut nur zu, dass ihr mir treu bleibt. Lasst uns Jesus nachfolgen. In den tollen, in den schönen Momenten, dort, wo es gut läuft, aber auch in den schwierigen. Lasst uns daran festhalten. Auch wenn wir manchmal versagen, auch wenn wir manchmal sündigen, auch wenn wir manchmal Blödsinn machen, halten wir uns fest. Und Jesus ist derjenige, der dafür sorgt, dass wir am Ende ankommen. Denn so ist der Plan, so ist gedacht und so steht es im Drehbuch. Amen.